HR Info. Politik.
Immer noch und immer wieder machen Frauen auf sich und ihre Rechte aufmerksam. Auf der Straße und auch in Funk und Fernsehen. Früher gab es den Frauenfunk, heute zum Beispiel den Podcast Das F-Wort. Die Macherinnen, früher wie heute Feministinnen. Und dennoch, es hat sich einiges geändert. Und darum geht es heute in unserer Sendung. Feminismus, alter Kampf, neue Stimmen. Ich bin Anne Bayer. Seit Mitte April gibt es auch einen HR-Podcast zum Thema Feminismus. Das F-Wort, der Empowerment-Podcast für Frauen heißt er. 10 Folgen hat er schon, ist immer circa 50 Minuten lang und beschäftigt sich in jeder Folge mit einem feministischen Thema. Und das F-Wort wird von meinen HR-Kolleginnen Dunja Sadaki und Pola Natusius moderiert. Eine der beiden, Dunja Sadaki, ist jetzt bei mir. Dunja, warum habt ihr einen Podcast zum Thema Feminismus gemacht?
Weil Feminismus immer noch wichtig ist, weil Feminismus immer noch nötig ist und weil die Geschlechter eben noch nicht gleichberechtigt sind. Auch nicht in Deutschland, auch nicht 2019, wo ja eine Bundeskanzlerin regiert seit Jahren. Und das haben meine Kollegin Pola Natusius und ich auch selbst als Frauen erfahren, sei es in der Schulzeit, in der Unizeit, bei Arbeitsbeginn oder im Privatleben. Und wir sehen ja auch, dass das Thema hochaktuell ist, wenn wir uns zum Beispiel die Debatte um den Paragraphen 219a angucken, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet und wegen dem die Gießener Frauenärztin Christina Hennel ja verurteilt worden ist, weil sie eben auf ihrer Internetseite über Schwangerschaftsabbrüche informieren wollte. Und das hat in Deutschland ja eine hitzige Debatte rund um das Thema Abtreibung ausgelöst. Und diese Diskussionen hatten wir ja auch alle schon mal und sie sind jetzt wieder da und sie sind jetzt wieder stärker da. Und das andere ist, in unserem Alter, also Pola Natusius und ich sind so Anfang 30, sehen wir auch einfach in unserem Freundinnenkreis, in der Beziehung oder gerade wenn Kinder ins Spiel kommen, da hapert es doch sehr bei der Gleichberechtigung. Und gleichzeitig ist dieser Begriff Feminismus ja so ein Streitbegriff, an dem sich viele reiben. Und damit spielen wir auch so ein bisschen im Podcast und haben ihn ganz bewusst das F-Wort genannt. Das klingt so ein bisschen nach Schimpfwort, obwohl es ja eigentlich nur um eines geht, Gleichberechtigung und Bürgerrechte.
Aber was ganz klar ist, ihr bezeichnet euch selbstverständlich auch als Feministinnen. Wie definiert ihr das eigentlich?
Ja, Pola Natusius und ich sehen das eigentlich relativ simpel. Feminismus ist für uns die Gleichberechtigung der Geschlechter per Gesetz im Alltag, egal wo, ob jetzt beruflich oder privat. Und wir sagen, Frauen, aber auch Männer kommen an dem Thema Feminismus ja gar nicht vorbei. Und da geht es jetzt nicht um lila Latzhosen tragen, Männer hassen, unrasierte Beine. Das war damals schon Quatsch, das ist heute immer noch Quatsch. Aber ja, immer noch ein Teil der Diskussion, denn es geht einfach um Kämpfe, die es noch zu kämpfen gibt. Und das betrifft eben nicht nur die Hälfte der Gesellschaft, nämlich uns Frauen, sondern eben alle.
Und was sind dann so die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt?
Ja, ganz unterschiedlich. Also ich nenne mal ein paar Beispiele. Wir beschäftigen uns mit Sexismus in der Politik und im Deutschen Bundestag. Wir beschäftigen uns mit Hass und Emanzipationsmöglichkeiten durch soziale Medien. Wir reden über Sexualität und Körperkult und über feministische Pornos. Gibt's sowas? Aber wir blicken auch ganz bewusst zurück und vergleichen mal mit den Kämpferinnen von damals den Feminismus aus den 60er, 70er Jahren mit heute. Und in unserer letzten Folge haben wir uns mal an das Thema Religion gewagt und da zum Beispiel mit Vertreterinnen aus dem Christentum, Islam und dem Judentum darüber diskutiert, ob Feminismus und Religion so zusammenpassen oder nicht.
Na, das ist ja eine ganz schöne Menge an Themen. Wen wollt ihr denn mit eurem Podcast das F-Wort eigentlich erreichen?
Ja, alle natürlich.
Alle.
Alle, die Lust haben, über Themen zu diskutieren, Lust haben, mal ganz unaufgeregt eine feministische Brille aufzusetzen und vor allem auch spannende Interviewpartnerinnen kennenzulernen, egal aus welchem gesellschaftlichen Bereich. Und für unseren Podcast, das wollen wir immer wieder betonen, da muss man kein Uniseminar belegt haben, dass man versteht, über was wir reden und wie wir reden. Das ist niedrigschwellig, dieses Angebot. Aber natürlich, ganz klar, wir haben auch unsere Generation Frau im Blick und wir wollen auch, sagt man ja auf Neudeutsch, sogenanntes Empowerment-Potenzial suchen. Was heißt das? Wir haben zum Beispiel die Kategorie die Heldin der Folge, wo wir jeweils immer spannende Frauen vorstellen, wo man sagen, die sind vielleicht noch nicht so bekannt, aber die haben Dinge gemacht, die sind außergewöhnlich und die können anderen Frauen Mut machen.
Also ihr redet ja auch nicht nur untereinander und miteinander über diese ganzen Themen, sondern ihr habt auch in jeder Folge einen Gast, eine Gästin oder wie man das auch benennt, eingeladen. Unter anderem habt ihr für eine Folge zum Thema Feminismus früher und heute die Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, Bascha Mika, interviewt und mit ihr vor allem darüber gesprochen, was Feministinnen früher beschäftigte, im Gegensatz zu den Feministinnen von heute. Und daraus hören wir jetzt mal einen Ausschnitt.
Also ich glaube, ich war schon mit 5 Feministin.
Mit 5 Jahren?
Mhm. Mein Vater, er war überhaupt nicht religiös und sagte dann trotzdem so etwas wie, weil ich habe ganz viel geredet, als Kind tue ich heute noch, wie man merkt, die Frau schweige in der Gemeinde. Sie kennen diesen Paulus-Spruch. Wie gesagt, mein Vater war nicht religiös, aber wenn ihm das zu viel wurde, kam er dann trotzdem mit so einem Spruch. Das hat mich schon so früh, vielleicht war ich auch 6 oder 7, aber es hat mich wirklich sehr früh geärgert. Es auch immer ein Stück war, halt braver zu sein, vernünftiger zu sein. Das ist so klassisch, da muss man doch anfangen, schon als Kind irgendwie Widerstand zu leisten.
Sie sagen, Sie waren schon mindestens, seit Sie 5, 6 oder 7 Jahre alt waren, Feministin. Wie hat sich das denn fortgesetzt? Wie hat das Ihr Leben beeinflusst?
Ich habe eine Banklehre gemacht, da war ich 15, zwischen 15 und 18. Und da hat mich der Direktor nach einem Tag, als ich in der Berufsschule war, zu sich rufen lassen und hat gesagt, Fräulein Mika, Fräulein, das war Anfang der 70er Jahre, Fräulein Mika, Sie sind so ein hübsches Mädchen, Sie brauchen keine Hosen zu tragen. Weil ich hatte da eine Jeans an, weil ich von der Berufsschule kam. Das war damals noch möglich. Und daran sieht man, wie viel sich getan hat in der Entwicklung der weiblichen Selbstbestimmung in Deutschland.
Wenn wir so vergleichen, Feminismus von heute versus Feminismus von früher, da wird ja häufig so ein Gegensatz konstruiert. Also früher Alice Schwarzer, vor allem, wenn ich das jetzt so sehe, aus meiner Sicht als Dunja Sadaki, weiße Frauen, die für die Belange weißer Frauen auf die Straße gegangen sind. Und dann heute ein Feminismus, der sich inklusiver darstellt.
Intersexuell.
Intersektionell. Ist das fair, das so gegenüberzustellen?
Ich halte das teilweise für kontraproduktiv. Also es gibt Bereiche in der, ich nenne sie jetzt mal älteren Frauenbewegung, sagen wir mal erste Frauenbewegung, zweite Frauenbewegung. Es gibt da bestimmt den einen oder anderen Ansatz, wo es sinnvoll ist, sich davon abzugrenzen und zu sagen, zum Beispiel, es kann nicht sein, dass wir hier nur über Freiheit für weiße Mittelschichtsfrauen reden. Aber in vielen anderen Bereichen bedeutet doch der Freiheitsgedanke und der Selbstbestimmungsgedanke eigentlich immer das Gleiche. Das sind uralte Menschheitsthemen und wir Frauen haben es längst noch nicht geschafft, dass wir sagen, wir sind in allen Bereichen frei und selbstbestimmt. Deswegen können wir natürlich an diesen Gedanken anknüpfen. Wenn die Frauen der ersten Frauenbewegung für das Wahlrecht gekämpft haben, dann haben sie ja dafür gekämpft, mitzubestimmen, sichtbar zu sein, Macht zu bekommen und so weiter und so weiter. Und das sind doch Themen, die heute genauso wichtig sind. In vielen muslimischen Ländern müssen Frauen um ihre Sichtbarkeit kämpfen, nach wie vor, um ihre politische Beteiligung. Und da sozusagen den Gegensatz aufzumachen, das war früher und so ist es heute, das halte ich teilweise auch für dumm. Also auch junge Frauen, die sich sozusagen so grundsätzlich abgrenzen, das finde ich weder besonders klug, sondern es geht eher darum, was nehme ich mit aus einer feministischen Tradition, die es ja Gott sei Dank gibt. Was hilft mir weiter? Wo muss ich meinen Kopf und meine Gedankenwelt größer aufspannen, weil die damaligen Frauen es so noch nicht im Blick hatten? Und wo sage ich, naja, das waren so ein paar Gedanken, die waren einfach Schrott.
Sind wir noch wütend genug? Sind wir noch radikal genug? Wie ist so Ihr Blick auf diese neuen Feministinnen?
Bis auf wenige fehlt mir tatsächlich manchmal die Wut. Wenn man sich anguckt, wir haben ja gerade 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert. Und Sie haben hier dieses wunderbare Bild einer Suffragettin. Die Suffragettin, die haben sich mit Polizisten geschlagen. Die haben Fensterscheiben eingeschmissen. Die haben Häuser angezündet. Nun würde ich nicht dazu aufrufen, Brandsätze zu schmeißen. Aber zu glauben, dass wir ohne Widerstandspotenzial, ohne tatsächlich in die Aktion zu kommen, subversive Aktionen, das müssen ja keine Gewalttätigen sein, irgendetwas erreichen können, das glaube ich einfach nicht.
Aber jetzt haben wir ja Bewegungen, Sie haben ja gesagt, die letzten paar Jahre auch gesehen, wie den Women's March, der in den USA entstanden ist, der ja auch als Antwort auf die Wahl von Donald Trump und sein Wording gegenüber Frauen entstanden ist. Da sind doch Frauen so wütend auf die Straße gegangen. Genau. Sie haben sich jetzt nicht wie die Suffragette in diesem Fall von Pferd geschmissen oder mit Polizisten angelegt, aber bei der nächsten Wahl in den USA, also im letzten Jahr, sind Sie dann auch, haben sich wählen lassen, sind nicht nur an die Wahlurnen gegangen als
genau.
Frau, sondern haben sich wählen lassen.
Aber es geht tatsächlich darum, nicht nur einmal oder zweimal auf die Straße zu gehen, sondern diese Kraft und auch deutlich zu machen, wir machen es so nicht mehr mit. Die muss doch sich in irgendeiner Form verstetigen. Die sind auf die Straße gegangen, hier gehen Frauen auf die Straße, aber was ändert sich faktisch? Trump ist immer noch im Amt. Jetzt würde ich ja keineswegs sagen, das liegt in der Verantwortung dieser Frauen. Aber man sieht daran, dass es eben nicht reicht, immer nur punktuell irgendetwas zu machen, sondern wir müssen insgesamt eigentlich in allen Ländern sehr unterschiedlich. Also wenn wir über arabischen Feminismus reden in Nordafrika, dann bedeutet das etwas ganz anderes als Feminismus in den westlichen Ländern. Aber in allen Ländern muss es einfach darum gehen, dass Frauen eine stärkere gesellschaftliche Kraft werden. Wir sind der größere Teil der Gesellschaft. An uns darf nichts mehr vorbeikommen. Und was für eine Erfahrung machen wir in der Praxis? Uns gibt man immer den kleinen Finger. Und wir sagen, wie schön, und greifen selten
nach der ganzen Hand.
Nach der ganzen Hand.
Das war ein Ausschnitt aus dem HR-Podcast Das F-Wort, der sich mit feministischen Themen auseinandersetzt. Bei mir ist eine der Moderatorinnen, Dunja Sadaki, im Studio. Dunja, wir haben jetzt gerade den Ausschnitt aus der Folge 9, De Beauvoir bis Hashtag MeToo, Feminismus früher und heute, gehört. So heißt er. Dort beschäftigt ihr euch mit der Frauenbewegung der 60er und 70er Jahre, lasst unter anderem DemonstrantInnen aus der Zeit zu Wort kommen. Wieso habt ihr euch mit der Vergangenheit der deutschen Frauenbewegung beschäftigt und mit welchen Schlüssen oder Schlussfolgerungen seid ihr da rausgegangen?
Ja, wir haben uns damit beschäftigt, weil wir es einfach spannend fanden, mal wirklich auch so nachzufühlen, wie war das denn damals überhaupt, als der Ehemann noch darüber bestimmen konnte, ob ich arbeite oder nicht, was ich mit meinem Geld mache oder mit meinem Körper oder eben nicht. Wo so viel, was ja heute selbstverständlich ist für uns Frauen, vor nicht allzu langer Zeit, muss man ja sagen, einfach eben nicht so war. Und das macht einer Frau einfach heute klar, was Frauen damals geleistet haben für uns heute, dass ich heute als Frankfurter Mädchen einigermaßen frei sein kann, dass ich studieren kann, dass, oder auch nicht, wenn ich das nicht will, dass ich mehr Rechte habe und vor allen Dingen aber auch mehr Freiheiten. Und gleichzeitig ist uns bei diesem Rückblick aufgefallen, oh, damals gingen Frauen zum Beispiel für das Recht auf Abtreibung und gegen sexuelle Gewalt auf die Straße. Und heute sehen wir, müssen wir das immer noch tun.
Aber es machen ja dann oft gar nicht so viele. Also jüngeren Frauen wird ja heutzutage vorgeworfen, sie seien zu brav. Gerade auch nochmal im Rückblick auf die Frauenbewegung der 60er, 70er Jahre. Zu angepasst, zu wenig radikal in ihren Forderungen. Teilst du diese Auffassung?
Ich teile dies zum Teil, weil wir Frauen vielleicht auch bequem geworden sind, weil wir diese hart erkämpften Rechte, die wir heute haben und die Freiheiten ja auch einfach genießen können. Aber ich glaube, bei vielen ist die Wut wieder da, weil weltweit, das können wir uns ja angucken in Funk und Fernsehen oder auch in sozialen Medien, gehen Frauen eben wieder auf die Straße, weil sie es satt haben, sexueller Gewalt ausgesetzt haben, weil sie es satt haben, eben über ihren Körper nicht selbstständig bestimmen zu können oder eben, weil sie auch sagen, ich will teilhaben im Sozialen, im Politischen und eben auch im Wirtschaftlichen. Also Männer, her mit der Macht. Also zumindest 50% davon.
Aber mindestens. Aber es gibt andererseits auch diejenigen, die stöhnen. Also wenn sie den Begriff Feminismus hören und sagen, oh nee, wir haben 2019. Also wieso brauchen wir das überhaupt noch? Und ich will auch, habe keinen Bock, in so eine Opferrolle gedrängt zu werden. Also die damit nichts anfangen können.
Ja, ich verstehe das Stöhnen, denn ich stöhne ja auch. Und ich möchte das ja gar nicht, aber aus einem ganz anderen Grund. Ich stöhne auf, weil viele Frauen wahrscheinlich diesen Moment kennen, wenn wir zum Beispiel anfangen zu arbeiten und uns wundern, wieso kriegt der Kollege bestimmte Sachen eher oder wird vielleicht sogar besser bezahlt oder was für Gedanken wir Frauen und Mädchen uns machen, wenn wir abends unterwegs sind, die sich vielleicht ein Mann eher nicht so macht oder ganz klassisch Frauen in meinem Alter Anfang 30 sich dann den Kopf zerbrechen darüber, Kinder und Job und Mann und Gleichberechtigung, wie soll ich das alles hinkriegen und am Ende auch noch eine faire Rente zu bekommen? Also die Antwort ist relativ leicht, weil es uns eben direkt betrifft in unserem Privatleben, weil wir uns davor nicht verstecken können. Und in unserem Podcast wollen wir aber nicht nur über, wie du es jetzt auch gesagt hast, die Opferrolle reden oder über Probleme reden, sondern wir wollen eben auch zeigen, dass sich so viele Frauen in so vielen unterschiedlichen Bereichen sich tagtäglich durchsetzen und erfolgreich sind. Und wir wollen diese Frauen auch sichtbar machen und vorstellen und zeigen, ja, guck mal, die hat es geschafft und so hat sie es gemacht.
Mhm. Genau zu diesem Thema Privatleben, Gleichberechtigung in einer Beziehung, da habt ihr auch eine Frau interviewt, und zwar die Journalistin und Bloggerin Sonja Kirste. Sie ist zweifache Mutter und Führungskraft, und wie sie das alles unter einen Hut bekommt, gemeinsam mit ihrem Mann, da hören wir jetzt auch nochmal in einen Ausschnitt des Interviews rein.
Wie war das bei euch? Wie habt ihr euch da immer so sortiert, damit das auch deinen Ansprüchen genügt hat, dass ihr eben eine gleichberechtigte Beziehung führt?
Also, dass wir gleichberechtigt auf Augenhöhe sind, war, glaube ich, von Anfang an klar, weil man sucht sich ja den Menschen auch danach aus, ne, dass man so gleiche Werte hat und so. Wir haben uns klar neu sortiert, als wir irgendwie zusammengezogen sind. Jetzt muss man halt bedenken, dass wir uns auch wirklich sehr stark zusammen entwickelt haben, ne? Als wir zusammengekommen sind, war ich 19. So, ich habe gerade eine Ausbildung gemacht und mein Mann hat studiert, und über die Jahre hinweg hat sich dieses Bild bei uns immer wieder verändert. Mal war ich diejenige, die mehr Geld verdient hat, dann war wieder mein Mann derjenige, der mehr Geld verdient hat. Das hat sich immer abgewechselt, und wir konnten gar nicht anders, als die Lage immer und immer und immer wieder neu zu bewerten und die Dinge neu zu verteilen.
Und zu verhandeln.
Und zu verhandeln, absolut, richtig. Weil Wäsche waschen hat halt bei uns auch eigentlich gar keiner Bock drauf. Ne?
Das verstehe ich sehr gut. Gab es denn so Knackpunkte, wo du gesagt hast, okay, aber da passieren jetzt irgendwie so Automatismen, wo ich als Frau jetzt mehr machen muss? Stopp, mein Liebster.
Ja.
Können wir da nochmal drüber reden? Gab es sowas?
Nee, eigentlich nicht.
Ist es in deinem Freundeskreis so, dass das alles so ist wie bei dir? So?
Nein.
Nein,
überhaupt nicht, genau. Also bei uns ist es so, dass wir beide tatsächlich schon so aufgewachsen sind. Mein Vater war in den 80er Jahren mit Vorreiter und ist 3 Jahre zu Hause geblieben und hat sich um die Kinder gekümmert.
Stark.
Und groß dafür gekämpft bei sich auf der Arbeit als Beamter, dass er das überhaupt machen darf. Und bei meinem Mann ist es auch so gewesen, dass beide Eltern von Anfang an gearbeitet haben und sein Vater sich selbstverständlich auch um alle Dinge gekümmert hat. Deswegen gab es das bei uns nicht. Wir sind immer beide der Meinung, der andere macht zu wenig. Aber das sind wir beide gleich viel. Also wenn ich den anstrengenden Tag hatte, dann finde ich, er kann doch jetzt bitte auch nochmal einkaufen gehen, und umgekehrt genauso.
Aber das, wie kommunizierst du sowas dann? Weil häufig, wir haben uns da auch schon, also Dunja und ich haben uns da auch schon viel drüber unterhalten, was so die Mechanismen sind. Und ich habe häufig das Gefühl, bei Frauen ist es so, die nörgeln und nörgeln und nörgeln, aber am Ende des Tages sind sie dann trotzdem selbst diejenigen, die dann die Socken wegräumen.
Ja, mache ich halt nicht, ne? Ich habe halt eine relativ hohe Hemmschwelle, was das angeht.
Und dein Mann?
Ja, nicht so. Ich bin echt, glaube ich, überhaupt kein einfacher Mensch, und ich glaube, mein Mann aber auch nicht. Und ich bin der Meinung, nimm es so, wie es ist, oder geh halt.
Und du hast ja gesagt, wenn du in deinem Freundeskreis guckst, da sieht das anders aus, so wie ich das auch aus meinem Freundeskreis eher kenne. Was denkst du denn darüber? Oder kannst du deinen Freundinnen oder Freunden da auch einen Tipp geben? Wie gehst du damit um?
Ich glaube auch, dass sich viele Frauen den Schuh einfach immer anziehen. Ich bin diejenige, die Verantwortung übernimmt, die den ganzen Tag sich um alles kümmert, bei Kindern dann halt, ne, die abholt, zum Hobby fährt. Ich finde das schade. Ich glaube, dass das schon auch oft aus der Situation herauskommt, wie dann Arbeit aufgeteilt ist und so. Derjenige, der mehr zu Hause ist, ist auch derjenige, der sich mehr um die Kinder kümmert. Ja, ich sag meinen Freundinnen schon, dann lass es halt sein, dann mach es nicht. Wenn es für dich absolut unverhandelbar ist, warum? Sehe ich überhaupt nicht ein. Warum bist du dann diejenige, die Toilette putzt?
Und wie reagieren die dann?
Ja, das ist so ein Seufzen, ne? So, ja, kann ich doch nicht, und ja, aber ich kann es ja auch besser, und ne, also gerade bei kleinen Kindern ist das dann halt häufig so. Wenn wir die Kinder stillen zum Beispiel, sind die wahnsinnig an die Mama gebunden, und dann ist es auch ein Schritt des Loslassens zu sagen, okay, der Papa macht es anders. Das ist trotzdem okay, auch wenn er es nicht genauso macht wie ich. Das ist trotzdem genauso gut. Und das lässt sich, glaube ich, auf viele andere Bereiche im Leben übertragen. Man muss auch akzeptieren, dass der andere anders ist und dass das völlig okay ist. So.
Du hast vorhin angesprochen, ihr hattet in eurer Beziehung Phasen, wo mal die eine Person mal die andere mehr verdient hat. Das ist ja häufig durchaus auch ein Konfliktherd in Beziehungen. Und häufig entscheidet sich ja an der Frage, wer verdient wie viel, wer zu Hause bleibt. Und das ist halt dann meistens die Frau, weil sie tendenziell eher weniger verdient. Wie habt ihr das gelöst?
Also wir haben nach der ersten Elternzeit überlegt, ob ich Vollzeit wiederkomme und mein Mann zu Hause bleibt, weil mein Mann aber auch Licht- und Tontechniker ist und zu dem Zeitpunkt einfach viel Wochenend und abends und viel unterwegs gearbeitet hat, und klar war, das ist mit der Familie schlecht vereinbar. Jetzt ist er genau zu dem Zeitpunkt befördert worden in eine Betriebsleiterstelle, wo er dann nur noch von montags bis freitags arbeiten musste, Bürozeiten. Dann haben wir das ein Jahr lang so gemacht, dass ich Teilzeit gearbeitet habe und er Vollzeit. Und da war aber klar, dass wir beide überhaupt nicht glücklich damit damit werden. Er war nicht glücklich damit, so wenig Zeit mit dem damals einem Kind zu verbringen. Und ich war überhaupt nicht glücklich damit, die Hausfrau zu machen und wirklich nur kurz für 4 Stunden auf der Arbeit reinzuspringen und wieder wegzufahren. Und dann war relativ schnell klar, okay, wir wollen eh noch ein zweites Kind, dann kriegen wir das jetzt mal fix. Und es war klar, danach machen wir das anders. Das wird so für uns beide nicht funktionieren. Und jetzt haben wir es so aufgeteilt, dass, also wir machen ehrlich gesagt beide sehr viel. Ich arbeite 32 Stunden und mein Mann 36 Stunden. Und es funktioniert aber jetzt so, dass wir die Nachmittage aufgeteilt haben. 2 Tage hole ich die Kinder vom Kindergarten ab, 2 Tage er und einen Nachmittag eine Nachbarin. Und so kennt halt jeder beide Seiten. Jeder kennt es, wie es ist, vom Büro wegzurasen in einem Affenzahn, um die Kinder rechtzeitig abzuholen. Jeder kennt es, wie stressig das mit 2 kleinen Kindern zu Hause sein kann. Jeder kennt es, wie stressig es im Büro sein kann. Und das hilft uns, viel gegenseitiges Verständnis zu haben, weil wir wirklich beide Seiten kennen.
HR Info. Politik.
Mit Anne Bayer und heute zum Thema Feminismus, alter Kampf, neue Stimmen. Zu Gast ist meine Kollegin Dunja Sadake. Die hat zusammen mit ihrer Kollegin Pola Natusius den feministischen HR-Podcast Das F-Wort moderiert. Dunja, seit Mitte April läuft euer Podcast jeden Mittwoch. Wie sind denn bislang die Reaktionen darauf?
Positiv, was uns sehr freut. Wir haben gerade von jüngeren Frauen positives Feedback bekommen und wir sehen, die Themen, die wir im Podcast setzen, die sorgen für viel Diskussionsstoff bei Frauen und Männern. Es wird viel kritisch diskutiert, was wir richtig gut finden. Wir haben Frauen, die uns zum Beispiel schreiben, da war letztens eine junge Mutter, die hat geschrieben, ich sitze gerade zu Hause mit meinem 10 Monate alten Sohn und wundere mich, warum alles im Haushalt und rund um das Kind an mir hängen bleibt, obwohl ich doch eigentlich mit meinem Freund, bisher dachte ich das so, in einer gleichberechtigten Beziehung lebe. Wir hatten aber auch junge Väter, die sich eingeschaltet haben in die Diskussion und auch gesagt haben, was für Anforderungen gibt es denn an das Vatersein 2019? Was hat sich da verändert? Und es kamen auch Männer auf mich zum Beispiel zu, aus einer älteren Generation, 50 plus. Und da hat einer gesagt, ja, er hat eine Folge zur gleichberechtigten Beziehung gehört und dann sei er erstmal zu seiner Frau gegangen und hat gefragt, Schatz, führen wir denn eine gleichberechtigte Beziehung? Und die hat er gesagt, hat ihn erstmal ausgelacht und hat gesagt, nein, Schatz, haben wir nicht.
Also ihr bekommt relativ viele Rückmeldungen. Was macht das dann mit euch? Ihr seid ja auch ziemlich gut vernetzt in den sozialen Medien, auf Instagram. Wie beeinflussen euch da der Austausch und vielleicht auch die Anregungen der UserInnen?
Ja, die beeinflussen uns tatsächlich sehr. Da holen wir uns auch viel Input für die Folgen oder geplante Folgen. Und wir stehen im regen Austausch mit den HörerInnen, gerade auf der Plattform Instagram, wie du es richtig gesagt hast. Dadurch haben wir zum Beispiel über unseren Sprachgebrauch nachgedacht. Man hat es ja auch gerade gehört, ich habe das sogenannte Gender-Sternchen gesprochen, HörerInnen, das im Plural eben Frauen und Männer gleichermaßen sprachlich sichtbar machen will, aber eben nicht nur Männer und Frauen, sondern auch Personen, die intersexuell sind oder die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, das ist es aber nicht, es ist alles Gewöhnungssache, denn es geht eben darum, dass Sprache, wie wir es finden, wichtig ist, dass sie diskriminierungsfrei sein sollte und eben wir in unserem Sprachgebrauch auch alle Menschen ansprechen wollen. Und es ist ja jetzt sogar so, dass auch unser Haus, der Hessische Rundfunk, uns MitarbeiterInnen, also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen informiert hat, dass auch wir im HR das Gender-Sternchen in Texten zukünftig benutzen wollen. Und das finden wir gut, denn natürlich wollen wir alle ansprechen, alle, die uns zuhören und natürlich auch alle, die uns nicht im Podcast zuhören, sondern die uns lesen, die uns zuhören oder die uns natürlich im Fernsehen sehen.
Sind da jetzt eigentlich auch viele Gruppen dabei, die sonst nicht so sichtbar vertreten sind im öffentlichen Feminismusdiskurs?
Ja, und das ist uns ganz wichtig. Wir haben zum Beispiel eine Folge zum sogenannten intersektionalen Feminismus gemacht, der eben alle Frauen ansprechen will, weil gerade im öffentlichen Diskurs sprechen wir sehr oft über einen ganz bestimmten Typus Frau. Eine Frau in Deutschland, die weiß ist, die heterosexuell ist und die meistens bürgerlich ist. Und das sind ja bei weitem nicht alle Frauen in Deutschland. Wir versuchen in unserem Podcast eben auch unsere eigenen Horizont zu erweitern und zu sagen, hey, und darauf haben uns auch viele HörerInnen aufmerksam gemacht. Es gibt Transpersonen, es gibt arme Frauen, es gibt Frauen mit Behinderungen, es gibt migrantische Frauen, schwarze Frauen, muslimische Frauen mit und ohne Kopftuch. Und es gibt auch jüdische Frauen. Alles Gruppen, die in der öffentlichen Diskussion einfach oft nicht mitgedacht werden. Und wir wollen sie mitdenken. Und da braucht man manchmal auch einen Stups von HörerInnen, die einen darauf aufmerksam machen. Und dafür sind wir dankbar.
Eine dieser Stimmen ist die Redakteurin Hengameh Yagubi Farah. Hengameh schreibt unter dem Namen Bibitus für die Zeitung Taz und ist Buchautor in des kritischen Buches Eure Heimat ist unser Albtraum. Und wie Sie schon merken an der Sprache, ich habe RedakteurInnen gesagt, Hengame Yagubi Farah ist eine non-binäre Person. Was das bedeutet, das hat sie auch im Podcast das F-Wort erklärt. Und hier ein Ausschnitt daraus.
Non-binär bedeutet, dass eine Person sich weder vollständig als männlich noch vollständig als weiblich identifiziert, sondern sich außerhalb dieser Binarität von Mann und Frau verortet.
Da muss ich jetzt nachfragen. Wir haben in der letzten Folge, Dunja und ich, darüber gesprochen, dass wir sozusagen im Alltag ständig das Gefühl haben, wir merken, dass wir Frauen sind. Wie ist es dann bei dir oder bei non-binären Personen?
Es ist ja so, dass Geschlechter und ihre Rollen konstruiert sind. Eigentlich sozusagen gibt es ja auch so etwas wie Frauen nicht, aber Menschen werden zu Frauen gemacht. Mhm. Und ich werde größtenteils nach außen hin auch als Frau wahrgenommen und als solche behandelt. Aber es gibt dann eben Leute, die auch sagen, okay, ich bezeichne mich auch selber als Frau, ich identifiziere mich auch als Frau. Und es gibt Leute, die sagen, es kann sein, dass ich ähnliche Erfahrungen wie Frauen mache, trotzdem bin ich keine.
Und bei dir ist Letzteres der Fall?
Genau.
Okay, wir haben auch in der Vorbereitung ganz arg darüber nachgedacht, okay, wie sprechen wir dich jetzt an? Denn wenn du sagst, du definierst dich nicht als Frau, nicht als Mann, dann passt ja schon mal ein Sie oder ein Er nicht. Kannst du uns erklären, wie das sich das sprachlich dann lösen lässt?
Es gibt ein paar unterschiedliche Optionen in der deutschen Sprache. Ich bevorzuge es, kein Pronomen zu benutzen, sondern immer nur meinen Namen. Also Hengame holt Hengames Handy aus Hengames Tasche oder seine unterstrich ihre geht auch.
Ist es
also
dann geschrieben oder gesprochen auch?
Geschrieben vor allen Dingen, aber gesprochen dann lieber kein Pronomen. Aber wenn Leute sie benutzen, bin ich jetzt auch nicht sauer, weil ich irgendwie gerade so viele Kämpfe zu kämpfen habe, dass es zu viel Energie kosten würde, alle Leute zu korrigieren, wie sie mich ansprechen. Im Englischen gibt es zum Beispiel das Singular They, was geschlechtsneutral ist. Im Schwedischen gibt es Hen. Also es gibt auf unterschiedlichen Sprachen ja auch genderneutrale Pronomen. Die nutze ich, wenn sie vorhanden sind. Und im Deutschen wünsche ich mir kein Pronomen und bin aber auch nicht sauer, wenn man sie benutzt. Nur, dass man mich zum Beispiel, wenn man mich bezeichnet, RedakteurIn mit einem Unterstrich oder Stern zwischendrin nennt, das zum Beispiel ist mir wichtiger oder dass man mich auch nicht so als Frau ankündigt. Wenn es um Sprache geht, ist der erste Schritt erstmal überhaupt den Anspruch zu haben, diskriminierungsarm zu sprechen. Also, dass man überlegt, welche Machtstrukturen gibt es in der Sprache oder wenn man Leute anspricht, die man zum Beispiel auch nicht kennt, dass man drauf schaut, dass man nicht schon von vornherein eine Genderung vornimmt, sondern offener begrüßt, zum Beispiel nicht lieber Hans, sondern Hallo Hans, weil wir nicht wissen, ob Hans überhaupt ein Typ ist oder nicht. Oder dass man drauf schaut, dass man Personen, die marginalisiert werden, beschreibt, dass man schaut, haben die Leute eigene Selbstbezeichnungen, zum Beispiel, dass man nicht sagt Ausländer, sondern guckt, was meint man überhaupt damit genau? Meint man damit Leute, die nicht weiß sind, weil das sind nicht alle Ausländer? Oder meint man damit Leute, die aus dem mit einem ausländischen Pass sozusagen in Deutschland sich befinden? Also, dass man da einfach präziser auch wird, auf Selbstbezeichnungen schaut, vielleicht auch Medien konsumiert, die sensibler mit Sprache umgehen. Es gibt ja auch zum Thema diskriminierungsarme oder sensiblere Sprache super viel zu lesen. Blogs, Bücher, auch im Duden Verlag gibt es ja dazu einige Werke. Deswegen das Wichtigste ist einfach sich informieren und offen bleiben, wenn es zum Beispiel Feedback oder Kritik auch dazu gibt.
Jetzt haben wir ja unsere Folge des Podcasts Oh So White genannt, wo wir uns damit beschäftigen, was ist weißer Feminismus, was ist intersektionaler Feminismus? Wo merkst du denn im Alltag, dass zum Beispiel Hautfarbe eine Rolle spielt?
Natürlich werden Leute anders behandelt, wenn sie blond und blauäugig sind, als wenn sie eine schwarze Person sind. Aber ich würde nicht Hautfarbe sozusagen als Indikator nennen, weil zum Beispiel ich selber habe ja helle Haut. Also ich werde wegen meiner Hautfarbe nicht rassistisch behandelt, aber wegen allen anderen, was sozusagen mit mir zu tun hat, schon. Also es gibt viele Situationen, in denen ich einfach von Leuten angestarrt werde, dass Leute einfach mir das Gefühl geben, irgendwas stimmt mit mir nicht, obwohl mit mir alles stimmt. Und es gibt dann auch teilweise Situationen, wo Leute, ohne mich zu fragen, einfach Fotos von mir machen, weil sie es zum Beispiel lustig finden, dass eine dicke Person mit haarigen Beinen eine kurze Hose trägt oder sowas.
Jetzt sprichst du ja im Buch auch zu unserem Thema, also du sprichst zum einen zum Thema Rassismus, aber auch zum Thema Feminismus oder auch in deinen Texten. Welche Verbindungen bestehen denn für dich dazwischen, also zwischen Rassismus und Antifeminismus?
Rassismus und Antifeminismus haben die Gemeinsamkeit, dass es beides Ideologien und Strukturen sind, die Menschen unterschiedlich behandeln und oft auch in Kombination miteinander. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, eine weiße Frau erfährt einen anderen Sexismus als eine schwarze Frau oder eine muslimische Frau, die auch ein Kopftuch trägt. Mhm. Und man muss alles immer so zusammendenken, weil Feminismus ja auch dafür da ist, dass alle Frauen oder alle Geschlechter gleich behandelt werden sollen und die gleichen Rechte und die gleichen Zugänge zu Ressourcen bekommen. Wenn man aber sagt, dass das alle sein sollen, dann muss man eben auch mit reinnehmen, dass manche von ihnen trans sind, manche von ihnen nicht weiß sind, manche von ihnen nicht sehr viel Geld haben, manche von ihnen eine Behinderung haben. Also das ist die sogenannte Intersektionalität, dass verschiedene Diskriminierungsstrukturen zusammenkommen und auch in der Analyse gemeinsam vorkommen und dass Sachen nicht getrennt werden. Heute geht's um Rassismus, heute geht's um Sexismus und so weiter. Und ich meine, wenn man sich die Rechten anguckt, die rassistisch sind, sind eigentlich in der Regel auch fast immer antifeministisch.
Das war ein Ausschnitt aus dem Interview mit Hengami Yagubi Farah aus dem Podcast Das F-Wort der Autorinnen Dunja Sadaki und Pola Natusius. Und das war sie schon, die Sendung HR Info Politik. Heute zum Thema Feminismus heute, alter Kampf, neue Stimmen. Und die finden Sie zum Nachhören auf hrinforadio.de. Und jetzt muss ich noch ein bisschen Werbung für den Podcast Das F-Wort von Dunja Sadaki und Pola Natusius machen. Da können Sie natürlich auch reinhören und zum Beispiel auf der Seite der Jungen Welle des HR, UFM oder in der ARD Audiothek oder auch bei sonstigen Podcast-Anbietern. Alle Infos dazu finden Sie unter anderem auch auf dem Instagram-Account des Podcasts, das F-Wort Podcast, in einem Wort geschrieben. Und ab Sommer wird es sogar noch eine zweite Staffel vom Podcast, das F-Wort, geben. Ich bin Anne Bayer.